Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Es ist keine Schande, das Hirn zu nutzen. Es schadet nicht einmal dem Klima. Zu dieser Erkenntnis kommt einer der renommiertesten Medienkritiker und scharfzüngigsten Satiriker. Bekannt geworden in den 90ern mit Kalkofes Mattscheibe, wo er gnadenlos Prominente persifliert hat. Jetzt seziert er die Gesellschaft und fragt sich, woher kommt all die Blödigkeit? Und ist die spießige Vernunft noch zu retten? Comedian, Komiker, Entertainer, Podcaster, Schauspieler, Synchronsprecher, Kolumnist Oliver Kalkofe. Herzlich willkommen.
Ja, stimmt.
Habe ich irgendwas vergessen?
So, jetzt auch Bestseller-Autor.
Herzlichen Glückwunsch.
Das ist toll. Ja, ich habe immer so eine lange Aufzählung. Das ist wirklich ein echtes Problem. Ich weiß nie, was ich sagen soll. Ich sage dann immer Humorfacharbeiter, weil ich echt von allem etwas bin.
Absolut.
Aber nicht so ganz. Mhm. Aber toll ist, dass ich jetzt einen neuen Begriff habe, den ich jetzt neu dazufügen kann. Habe ich nicht gedacht in dem hohen Alter, dass da noch mal, dass ich das schaffe. Mal sehen. Ich bin noch nicht am Ende. Mal sehen, was noch kommt. Extremsportler.
Oder so vielleicht. Ich höre da aber stolz raus. Ne? So ein Bepper jetzt auf dem Buß
im Spiegel.
Und vor allem das Neueste ist ja, dass die bleiben. Also du bist dann, selbst wenn du beim nächsten Buch kein Bestseller landest, bist du immer noch Bestseller-Autor und kriegst den roten Pepper.
Genau, das heißt einmal, das ist so wie Oscar-Preisträger oder Grimme-Preis oder sonstiges. Erstmal Spiegel-Bestseller, wenn man einmal drin war, bleibt das auf dem Buch dann. Und später, ich kann es immer behaupten. Und das ist toll, das ist großartig, wenn man das kann.
Über das Buch sprechen wir natürlich, aber man verbindet dich eigentlich viel mehr mit Fernsehen statt mit Büchern. Es gibt ja im Moment eine Truppe, da denke ich immer, ey, die würden sich doch für... Weiß nicht, eine Serie eignen, die FDP, fällt dir da ein Titel ein?
Ja, da ist ja die Frage, ob das noch lustig ist oder nicht. Das ist ja so genau diese bittere Art von Humor, wo man so denkt, Leute, ihr habt den Witz totgeritten, also der ist schon lange durch. Titel, die man einfach, ich weiß nicht, man kann ja, also das F steht für Vertrauen, können fände ich schön, oder Sturm, ja vielleicht auch, was könnte man noch, gute Lügen, schlechte Lügen, Sturm der Lügen wäre auch eine schöne Sache eigentlich. Also man könnte, würde viel...
D-Day-Drama ist
ja,
der neueste.
D-Day-Drama, ja, ne?
Okay. Okay,
also, es ist so bizarr und es hat so lange gedauert und es ist vor allem so eine, also wenn man einen Gag macht, ja, dann macht man den einmal und dann ist gut. Aber wenn man den Monate ankündigt und immer behauptet, er kommt gar nicht, dann macht man ihn, dann sagt man, die Pointe wollten wir gar nicht und dann, es war schon lange geplant. Das ist auf so viele Arten bizarr und auch wirklich bitter, dass ich glaube, wir nehmen das mal doch aus dem Humorteil wieder raus.
Und packen es in die Nachrichten, so uns da gehört es hin. Ja, da werden Erinnerungen wach. Damals, 70er Jahre, hast du auch so keine Atomkraft, nein, danke, Aufkleber überall gehabt?
Aufkleber, Aufnäher, Taschen und alles hatte ja jeder. Die gleichen olivgrünen Parker, die wir eben
Hattest
gesehen haben. Für den Schnurrbart von Trittin hat es bei mir nicht gereicht. Aber ansonsten ist das schon, ja, da kommen wirklich viele Erinnerungen hoch, weil da haben natürlich alle in ihrer Form mitgemacht. Ich bin in Peine groß geworden, da war es allerdings schwer, zu reisen und wegzugehen. Und in der Peiner Fußgängerzone ist das kaum irgendwie aufgefallen, wenn sich da mal 3-4 Jugendliche hingestellt haben. Also ich war wenig bei diesen aktiven Demonstrationen dabei, aber es war natürlich durchgehend Thema immer.
Aber Peine, kommt da nicht auch Karin Mioska her?
Ja.
Guck mal.
Viele, viele
Medienprominenz.
Peine ist eine sehr unterschätzte mittelgroße Stadt in Niedersachsen, wo man noch viel von hören wird.
Und hat große Menschen hervorgebracht. Ja, großes Spektrum. Ne? Wahnsinn.
Ja, das überrascht mich auch immer wieder, wenn ich das sehe, weil das fing alles an, ohne dass ich einen Plan hatte. Und den habe ich heute auch noch nicht. Und es geht immer noch weiter. Und es kommen immer, wie wir gerade festgestellt haben, neue Sachen dazu. Aber ich habe mich immer leiten lassen und geguckt, was kommt und worauf habe ich Lust und was macht mir Freude. Und ja, wo gibt sich irgendwie auch was Neues, was ich irgendwie mal ausprobieren kann. Und dass da am Ende dann so viel wirklich was geworden ist und so viel, an das man sich auch noch gerne zurückerinnert, da bin ich jetzt so langsam im hohen Alter, werde ich langsam stolz darauf.
Das klingt schon fast, als würdest du schon in den Sonnenuntergang reiten, aber du bist ja noch voll dabei. Das war ein pickepackevolles Jahr. Du hast, wie gesagt, auch ein Buch geschrieben, Sieg der Blödigkeit. Warum Blödigkeit, nicht Blödheit und worum geht's?
Weil das was anderes ist. Also Blödheit, Dummheit, Doofheit, das sind alles unterschiedliche Sachen. Und Blödigkeit ist eher so ein Dauerzustand. Und das ist so eher etwas, wo wir uns selber freiwillig reinbegeben. Das heißt, wir lullen uns selber das Gehirn ein. Ja? Das Hirn ist eine faule Sau, habe ich erkannt. Und das liegt gerne in der Brägensuppe faul rum und lässt die Synapsen baumeln und will sich einfach nur entertainen lassen. Ja. Und das ist inzwischen so leicht wie noch nie zuvor. Und wir gönnen dem Gehirn keinen Moment des Nachdenkens, des zur Ruhe kommens, der gelebten Langeweile, die wir noch in den 70ern und so kannten. Und das führt dazu, dass das Gehirn sich die ganze Zeit, also so wie mit Junkfood, mit mentalem Junkfood vollfuttern lässt und immer fetter und fauler wird und man nicht mehr selber anfängt nachzudenken, weil man muss es ja nicht. Man kriegt schon die Nachrichten in einer Schlagzeile mit der Meinung schon vorgefertigt. Man muss keinen Artikel mehr lesen, man muss sich um nichts mehr kümmern und man kann jede Sekunde sich mit irgendetwas ablenken, was uns dann dazu bringt, dass wir nicht mehr über die wirklichen Probleme nachdenken und auch nicht mehr müssen. Und das ist ja ein wunderschönes Gefühl. Nur man merkt ganz schnell, das Gehirn ist faul und fett geworden und man macht die Welt dadurch nicht schöner, sondern schlimmer.
Aber du selbst merkst es an dir bestimmt auch. Man erliegt ja auch dieser Ablenkung, die so easy zu kriegen ist. Ne?
Komplett.
Wie überall, wenn du siehst, jeder hat ein Handy in der Hand, ob in der Maske oder im Zug oder wo jemand steht und auch nur eine Sekunde warten muss auf irgendwas, holt's Handy raus.
Ja, und die wenigsten nutzen die Möglichkeiten, die es jetzt gibt, um wirklich damit auch selber was zu spielen, was Kreatives zu machen. Und ich sag mal so, wäre ich heute ein junger Mensch, würde aus mir nicht das werden, was aus mir geworden ist, weil ich würde dem erliegen. Ich bin ganz sicher. Also ich habe früher einfach nur das Problem gehabt, dass diese Langeweile eben da war und es gar nichts gab. Und deswegen wurde ich gezwungen, selber kreativ zu werden. Und da bin ich heute sehr dankbar für, weil nur deswegen habe ich überlebt, wie kann ich denn jetzt irgendwie, wenn mir nichts anderes geboten wird, was kann ich denn tun, damit es nicht so stinklangweilig ist? Und wenn es nicht genügend zu lesen oder Filme oder so gibt, ja, dann muss ich selber was schreiben oder mir selber was ausdenken. Und das hat nur dazu geführt, heute würde ich wahrscheinlich sitzen und würde alles wegbingen, was ich nur kann. Ich denke, wenn ich heute merke ich immer nur, mir fehlt die Zeit. Ja. Alles, was es heute gibt, habe ich als Kind ja nur von geträumt. Aber ich würde dann auch wahrscheinlich nicht mehr vom Sofa und nicht mehr vom Handy oder welchem Bildschirm auch immer wegkommen. Und das ist halt echt gefährlich.
Und du hast ja schon viel Fernsehen geguckt und du hattest natürlich auch die Helden deiner Kindheit. Das waren auch oft Film- oder Fernsehfiguren. Superman zum Beispiel. Und den hast du jetzt auch gegeben, gerade neulich bei Extra 3 und hast mal so einen richtigen Wutbürger gespielt. Eigentlich das heißt Cis Superman. Und Cis, muss ich nochmal nachgucken, bedeutet eine Person, deren Geschlechtsidentität sich mit dem Geschlecht deckt, das bei der Geburt zugewiesen wurde. Also du siehst aus wie ein Mann und bist ein Mann.
So.
Guck mal rein.
Halt, stopp! Schluss mit diesem Vogue-wahnsinnigen Gender-Gelaber!
Wer sind Sie denn, bitteschön?
Hä? Was ist denn das für eine Frage, du Pussy, hä? Hast du systemnuttiger Zwangsgebührenerpresser noch nie einen echten Superhelden gesehen? Ich bin Super-Cis-Mann. Ein aufrecht irrigierter Kämpfer gegen die windelweichen Wokeness-Wichser unter dem Gender-Sternenhimmel, jawohl. Ich kämpfe für die guten althergebrachten Werte und die traditionelle deutsche Familie, bestehend aus Vater, Hausfrau, zwei Autos, Grill und Ölheizung. So.
Sehr, sehr lustig, aber auch sehr mutig in dem Kostüm. Aber das ist ja sowieso Markenzeichen von dir, dass du dir nichts peinlich ist.
Es ist mir nichts peinlich und das ist ja oft mein Problem gewesen. Ich wollte wirklich Superheld werden als Kind und habe dann gemerkt, dass ich in absolut jedem Kostüm scheiße aussehe.
Das war einfach, nichtsdestotrotz.
Ja, ich hab's dann, aber im Alter habe ich dann gedacht, komm, jetzt mache ich. Das war auch das Schöne, weil ich merkte, ich bin nicht der Typ, der einfach cool aussieht. Ja. Dann kann ich auch gleich mutig sein und bewusst Kacke aussehen. Und deswegen fand ich, also je bescheuerter das Kostüm und je blöder es war, habe ich nie Probleme damit gehabt, mich auch so zu zeigen.
Apropos blöd, du sagst und schreibst ja auch, vor allem im Fernsehen hat man das Gefühl, wir verblöden immer mehr. Es gibt eine ganz neue Spezies, die heißt Horst. Wer verbirgt sich dahinter?
Also ich habe das gesagt, ich habe eine eigene Generationsbezeichnung und zwar ist das so eine Art junger Mensch, die uns im Fernsehen, vor allem im Privatfernsehen gezeigt wird, die in der Realität nicht so existiert, sondern also wenn nur ganz klein, aber hauptsächlich im Fernsehen gezüchtet wird und die nenne ich Horst. Abkürzung für Hacke, doof, oberflächlich, riemig, selbstverliebt und tätowiert. Das heißt, das sind diese Menschen, die immer bei irgendwelchen Bums-Anbahnungsshows unter Palmen meistens ja so nackt, halbnackt irgendwie gucken müssen, wo sie einen Geschlechtsverkehrspartner oder Partnerin finden. Wenn sie sich da schlecht benehmen und es ist eben meistens muskelbepackt, Botox aufgespritzt, voll tätowiert und wenn sie sich da besonders asozial und schlecht benehmen und verhaltensauffällig sind, kommen sie in die nächste Show und in die nächste. Und das ist dann das, was wir heute als Promis bezeichnen, die also völlige Talentfreiheit haben. C-Promis, ja, die einfach, da reichen auch die Buchstaben nicht mehr. Das ist dann Umlaut-Promis, sage ich dann, wenn schon überhaupt, weil das reicht nicht mehr. Die haben nichts mit wirklicher Prominenz zu tun, sondern sind gezüchtet worden, einfach nur für diese Formate. Und werden dann immer weitergereicht. Und je schlechter man sich benimmt und je bescheuerter und egomanischer man sich verhält, desto mehr kommt man weiter. Das Schlimme ist, dass es immer, das Fernsehen und die Medien sind immer ein Spiegel für die Menschen. Und irgendwann denken viele junge Menschen, aha, so musst du sein, wenn du erfolgreich sein willst und wenn du in die Medien kommen willst. Und auch wenn das im Moment noch nicht wirklich Realität ist, es wird immer mehr, weil es dann immer mehr Nachahmer findet, die glauben, das wäre richtig. Ist es aber nicht, es ist echt einfach nur furchtbar.
Ja, und es führt halt dazu, wenn man sowas immer vorgesetzt wird und sieht, genau wie mit den sozialen Medien, in denen man sich befindet, in den Blasen, dass man dann das Gefühl hat, das ist die Wirklichkeit.
Genau.
Und ist sie gar nicht.
Nein, es ist eine Realität, die uns vorgegaukelt wird, aber die dann irgendwann leider zu einer echten Realität wird, weil wir alle denken, also weil wir so blöd sind, das hatte eben auch mit der Blödigkeit zu tun. Wir glauben dem, was man uns vorgaukelt und dann spielen wir es nach.
Und deshalb die Frage auf deinem Buchtitel auch, ist die Vernunft noch zu retten? Antwort gleich, aber Oliver, wie alle hast du auch mal ganz klein angefangen. Und zwar als Praktikant bei Radio FFN. Und du warst, ganz viele Zuschauer erinnern sich bestimmt, Onkel Hotte. Das ist und war eine Kultfigur des legendären Frühstücksradios. Und Nils Grützner zündet für uns ein FFN-Comedy-Feuerwerk.
Meine Damen und Herren, der Haghof in Isernhagen bei Hannover.
Radio FFN.
Es ist das Jahr 1988.
Radio FFN, Funk und Fernsehen Nordwestdeutschland.
Eine Erschütterung der Macht. Der Frequenz. Eine Comedy-Bombe zündet.
Das hält doch kein Mensch aus.
Wärme und Aufzuchtstube für so viel Talent, dass es kracht.
Ja. Ja.
Von Beginn an dabei Sabine Bulthaup aus Bad Essen.
Ja, wie konnte das passieren? Das wäre heute nicht mehr möglich, das kann man sofort sagen. Es war ein neuer Sender und dann sind wir dorthin gefahren, mal gucken. Ich hatte überhaupt gar keine Angst, ich hatte aber noch gar keine Mikrofonerfahrung und so. Und dann habe ich gleich mal wieder die schöne Paraderolle, die Naive, gespielt.
Hallo, ich bin Uschi und ich habe nichts in der Birne, sagt mein Freund. Dafür aber umso mehr vorne.
Und dann kam dann Dietmar Wischmeier dazu. Der hatte parallel dazu Tierfreund-Kassetten an den Sender geschickt.
Der kleine Tierfreund.
Dann bekamen wir einen Praktikanten, das war Oliver Kalkofe. Der war Student in Münster, in Medien. Und da haben wir gesagt, wenn wir den nicht behalten, dann sind wir bekloppt. Der hat sofort Ideen geschissen.
Gesägt, tun getan.
So, und dann hat Olli Kalkofe noch Olli Welke, es war sein Kommilitone in Münster, den auch noch mitgebracht. Und dann waren wir perfekt und das war eine irre Truppe.
Ach, den Kaffee säuft er bei dir, telefonieren tut er auf dem Amt, kriegt jeden Monat sogar eine Gebührenrückerstattung von der Telekom. Bloß das eine, da fährt er für teures Geld nach dem Lido-Club hin.
Dafür haben wir aber 3 Mark bei der Haussammlung von der Sprengel-Frauenschaft gegeben, so.
Das ist wie Ohnsorg auf Ecstasy. Ja, aber so bin ich aufgewachsen. Mit lauter alte Leute um mich rum. Und da ist das von gekommen, ne? Und die hatten sowas unfassbar Trockenes auch, ne?
Ja. Ach, wie schäbig.
Bulthaup Wischmeier sind Frieda und Anneliese.
Sind sicher alle von ihrer Seite, ja. Was? Gewöhnliche aus der Siedlung.
Sicher. Und riechen tut's auch so streng.
Ja.
Oder kommt es aus dem Sach?
Das Frühstücksradio. Anarchisch abgedreht, Comedy Punk in Serie.
Offene Tiereng, diese Tiereng.
Wir sind viel nach Bauchgefühl gegangen. Man hat uns eigentlich fast nichts verboten, so gut wie gar nicht. Ja. Also wir konnten das alles frei entscheiden, alles frei gestalten, bis hin damals sogar zur Musikauswahl. Es waren goldene Zeiten.
In den besten Zeiten über 500.000 Menschen am Radio. Sonntags zwischen 9 und 12. Eine Sensation.
Wir haben nicht aufs Publikum geschielt. Und später hat man das gemerkt. Ich merke es bis heute. Du bist irgendwo im Urlaub oder du bist irgendwo unterwegs. Die haben vom Radio gehangen und das freut einen, das rührt einen richtig. Dass die so damit aufgewachsen sind und das nicht verpassen wollten.
Am 31. März 1996 wird die letzte Folge ausgestrahlt. In der Summe 8 Jahre volle Dröhnung aller Beteiligten. Und ein Geschenk für die Ewigkeit. Frühstücksradio, der größte Kulturmagazin der Welt.
Der größte Kulturmagazin muss natürlich das heißen, ja, heute. Aber ihr durftet alles. Ihr hattet Narrenfreiheit, Kindergeburtstag.
Ja, wir waren, es war halt wirklich, also das war wirklich eine anarchische Zeit. Und zwar ganz anders, weil es war eben Anfang der 90er, also im Wechsel, als es auf die 90er ging, in einer Zeit, wo es sehr spießig noch hier war. Und es gab keinen Humor, also jedenfalls keinen offiziellen. Ja? Also man hatte nur eine Handvoll Komiker, die meistens Blödler oder Blödelbarden genannt wurden. Es gab eine strenge Trennung zwischen Ernsthaftigkeit und Humor. Und wir kamen da rein und wir haben einfach alles das gemacht, was uns einfiel, worauf wir Lust hatten. Und was sich keiner getraut hat. Und das war im Radio, wo sie dachten, 9 bis 12 am Sonntag. Da gingen die Menschen früher wirklich noch in die Kirche ganz viel und haben gesagt, das war so die Todeszone im Radio. Und wir wurden da plötzlich der Mega-Erfolg und haben das aber gar nicht so, genau wie Sabine es sagte, mitbekommen, weil es gab ja noch kein Social Media oder ähnliches und wir kriegten mal ein paar Postkarten und bekamen mit, dass Leute redeten oder dass wir irgendwo waren und man hörte Sätze, die wir gerade irgendwie am Sonntag gemacht haben, die Leute weitererzählten und ähnliches. Ja.
Und hier sehen wir dich auch gerade mit Oliver Welke. Wir haben ja gehört von Sabine, ihr habt zusammen studiert.
Ja, wir haben zusammen
studiert. Du und Oliver, und dann hast du gedacht oder gesagt, Mensch, komm mal rüber, dass, wenn man da eine lustige Sache oder...
Wir haben gar nicht gewusst, was da auf uns zukommt. Das war also wirklich so, wir haben studiert Publizistik, ja, beide in Münster. Und wir haben schnell gemerkt, wir haben einen sehr, sehr ähnlichen Sinn für Humor. Wir mochten Filme, wir mochten essen und trinken. Und dann sind wir immer viel gemeinsam ins Kino. Ich hatte immer Videorekorder und Filmmöglichkeiten, ja, und so. Dann haben wir viel gemacht. Und als ich dann anfing bei FFN und die Möglichkeit zu einer ersten Serie und so hatte, wusste ich ja gar nicht, wie das geht. Ich habe ja noch nie vorher was geschrieben gehabt und so in dieser Menge. Und dann habe ich gefragt, hast du Lust, ein paar Sachen mitzuschreiben? Dann haben wir zusammen geschrieben. Dann habe ich ihn mitgenommen ab und zu. Und ich musste mich dann irgendwann entscheiden und entweder fest angestellt werden oder ganz gehen. Ja. Bin dann dorthin und habe mein Studium kurz vor Ende abgebrochen. Und er hat erst noch ordentlich fertig studiert und ist dann nachgekommen. Und dann waren wir alle da auch wirklich offiziell zusammen. Andreas Liebold und Asso Richter gehörten auch noch dazu. Also wir waren eine Truppe von immer so 5 oder 6 Leuten, die rund um die Uhr nur so einen Scheiß sich ausgedacht haben und geschrieben und aufgenommen und alles selber gemacht. Es war eine unfassbar geile Zeit. Und also wirklich eine mit der schönsten Zeiten, die ich hatte, weil so viel Irrsinn auf einen Haufen hat man selten erlebt.
Du hattest auch eine Figur, nämlich Onkel Hotte, und der war Kult.
Ja, das war Gürgen. Es gibt verschiedene Figuren. Das war Gürgen von den Arschkrampen, Kurt und Gürgen. Und Onkel Hotte war der Märchenerzähler im Unterhemd. Den haben wir in einem Zusammenschnitt da kurz gesehen. Der war meine Rache an die Germanistik.
Ja.
Genau, das ist da damals. Das war meine Rache an die Germanistik, weil ich habe neben Publizistik auch Anglistik, Germanistik studiert. Ja. Und Germanistik hat mich echt so abgefuckt, weil das war so unlustig, die haben sich so ernst genommen und es hat mir, obwohl ich die deutsche Sprache so liebe, hat mir da den Spaß dran genommen. Und deswegen habe ich mich da das erste Mal gerecht, indem ich einen Märchenerzähler gemacht habe, der eine eigene Grammatik hat, der die Sprache wirklich komplett auf den Kopf stellt und misshandelt und vor Mikro rotzt und ähnliches. Und Arschkrampen waren eben, wie wir da gesehen haben, das waren Kurt und Gürgen, die zwei Versager aus der Kneipe eigentlich, wo ich der Adlatus von Kurt bin. Er trinkt Bier mit Tzatziki und ich Alster mit Erdbeerjoghurt.
Das ist so ein Humor, wo man heute sagt, darüber konnte man damals lachen.
Ja, konnte man. Das ging und man konnte sogar sehr lachen. Und vieles kann man auch heute noch drüber lachen, vieles mit Sicherheit nicht mehr. Weil es war natürlich einfach ein Ding seiner Zeit.
Ja, und wir haben da Humor das gemacht. Zeitgeist.
Wir haben das damals gemacht, was damals schräg und irgendwie cool war und anders. Wie man sieht es auch, wir waren nicht optisch besonders unterwegs, weil es war Radio. Ne? Es war reines Radio. Nur dann sind wir auch auf die Bühnen gegangen und haben auch mal ein paar Sachen im Fernsehen gemacht. Aber es war rein fürs Radio gemacht. Und wir waren auch alles nur Radiogesichter und Radiokörper.
Und Kurt Dieter Wischmeier ist natürlich im Radio bis heute Kult, am kleinen Tierfreund, am Träger und so. Und der möchte dir was sagen. Pass auf.
Moin, Olli. Ja, ich bin hier gerade unterwegs, ne, als Günther der Treckerfahrer, mit meinem ganzen Orchester hier in Bentheim. Und ich habe gehört, du bist auch unter die Treckerfahrer gegangen. Wir sind hier in Indien oder was mit dem Trecker rumgefahren. Eins weiß ich von dir noch von früher, du bist wie ich der beschissenste und schlechteste Autofahrer, den es überhaupt irgendwo auf der Welt gibt. Also du hattest damals, glaube ich, so ein Mazda 636 oder 363, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, da bist du während der Fahrt, glaube ich, eingepennt. Und du bist der Erste, der weit vor seiner Seniorenzeit den Führerschein abgegeben hat, zumindest geistig, du fährst nicht mehr. Ich weiß nicht, was du jetzt machst, ob du so auf Palette schon angeliefert wirst oder wie du überhaupt deine Sachen machst. Ich wünsche dir alles Gute und bis wir uns bald wiedersehen. Olli, mach's gut.
Ja, es ist leider alles wahr. Es wäre ja schön, wenn man sagen könnte, oh, das ist aber gemein. Was ist aber es stimmt. Ich bin wirklich ein schlechter Autofahrer. Ich musste immer viel fahren, weil ich nach Münster zum Studieren, nach Hannover immer hin und zurück, musste auch immer ganz viele Leute fahren. Ich habe es aber nie gerne gemacht. Und ich hatte wirklich einen alten Mazda, das war mein erster, und dann mehrere Modelle durch. Mir war es immer egal. Also ich habe mich nie für Autos oder so groß interessiert, außer von James Bond, das hätte ich genommen. Aber ansonsten war mir das echt wurscht. Und ich habe seit 20 Jahren dann eigentlich, als ich nach Berlin gegangen bin, habe ich aufgehört, Auto zu fahren, weil es da überhaupt keinen Spaß macht. Und da habe ich gesagt, wozu auch? Also da hast du alles, was du brauchst, irgendwie vor der Tür. Da habe ich aufgehört. Jetzt fahre ich ab und zu mal so kleine Strecken wieder.
Schläfst hoffentlich nicht ein?
Nein, aber auch meine Familie dann immer, oh, wie lange ist er denn jetzt schon unterwegs? Ist alles in Ordnung? Hast du eine Sirene gehört? Also da wird schon immer geredet. Und ich musste wirklich in Indien für Joko und Klaas, als ich da letztens war, musste ich Trecker fahren. Und das war die Hölle über einen Typen drüber. Ich musste da in so einer Stuntshow mitmachen. Und das war wirklich so schlimm, weil da hat sich das gezeigt, wenn du schon nicht Auto fahren kannst, okay. Aber dann noch Trecker fahren und einen, der irgendwie 80 Jahre alt ist oder so, das war die Hölle. Also das ist nicht mein Ding. Ich bleibe freiwillig wirklich dem Auto lieber fern oder bleibe ein guter Beifahrer.
Aber der Dieter Wischmeier war auch so eine Art Mentor für dich damals, ne?
Dietmar war, als ich hinkam, gerade auch für die Unterhaltung zuständig machte eben auch schon Frühstücksradio, was ich kannte. Das hatte gerade angefangen und dachte, ja, das ist super geil, das finde ich richtig toll. Und dadurch, dass er Unterhaltung eben auch war, war er wirklich mein Mentor, ja, ganz klar. Dem habe ich echt zu verdanken, dass ich da geblieben bin, weil der auch sagte, das ist doch ganz gut. Ich fing ja erst mit bunten Beiträgen und so an. Und sagte, ja, lass den mal machen. Und der hat mich gefördert und gesagt, ja, komm mal, mach mit. Und nach kurzer Zeit hat er mich festgesaugt. Und dann wurde man mich nicht mehr los.
Nee, bis heute im Fernsehen, glücklicherweise. Aber Zeitreisen sind ja immer lustig. Und wenn man auch noch in der alten Zeit bleibt und lebt, dann wird's skurril. Die Rendsburger Max und Eiliko sind in den 70ern stecken geblieben. Und was sie an denen fasziniert, das haben sie Elisabeth Bergmann erzählt.
Willkommen in der Vergangenheit. Quadratmeter voll mit Schätzen aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Mittendrin Max Poser 32 und Eiliko Guse 26.
Bei mir hat es mit den 3-Fragezeichen-Kassetten damals angefangen. Ich hatte so ein modernes Gerät mit CD, Radio und Kassette, also so ein Ei quasi. Das hat aufgrund der Qualität nicht so lange gehalten, ist dann kaputt gegangen und dann war ich auf der Suche nach einem guten Abspielgerät für Kassetten, bin dann auf einen Ghetto Blaster aus den 80er Jahren gestoßen.
Und bei dem einen ist es nicht geblieben.
So im Lebensalter 5 hatte ich schon eine PlayStation 1, von meinem Stiefvater damals gekriegt. Und als ich 6, 7 Jahre alt war im Krankenhaus, da hat mir mein Cousin den Game Boy Color gegeben, den Game, der immer noch in der Sammlung auch unterweilt.
Das Schöne, alle Geräte bei Max und Eiliko funktionieren. Sie finden neue Sammlerstücke bei Kleinanzeigen, Entrümpelungen, Flohmärkten oder durch Freunde, die ihre Leidenschaft kennen.
Wir haben die Grundregel, es muss einen festen Platz hier haben. Es muss irgendwo ein Platz dafür gefunden werden, bevor wir es abholen oder uns dazu kaufen. Weil es bringt ja nichts, wenn man noch so ein schönes Gerät hat und das dann irgendwo in einer Abstellkammer oder im Keller oder so versauert. Da hat dann auch keiner was von.
Die beiden haben sich durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Und die Sammelleidenschaft ist eine perfekte Grundlage für ihr Zusammenleben.
Spätestens letzte Weihnachten, als ich ihm eine Mikrowelle geschenkt habe aus den 70er Jahren und das Leuchten in seinen Augen gesehen habe, wusste ich, wir sind füreinander gemacht. Ne? Mhm.
Beide sind auch große Fans von sogenannten Trash-Filmen.
Woman in Anger, Lady Street Fighter, vom Allerfeinsten. Schlechte Synchro, schlechte Story, schlechte Bilder. Köstlich, absolut köstlich.
An manchen Stücken arbeiten Max und Eiliko jahrelang, um sie wieder ans Laufen zu bringen. Bestellen schon mal die richtigen Knöpfe in Japan oder suchen lange nach sogenannten Spendergeräten für passende Ersatzteile.
Hier haben wir jetzt den ersten Heimvideorekorder sozusagen auf den Tisch mal aufgebaut. Damals sagen und schreibe 25 Kilo schwer, 4000 Mark teuer. Aufnahmezeit 40 Minuten auf, sag ich mal, so dicken Band wie Videokassette. War halt damals unerschwinglich. Man
das hatten halt, sag ich mal, entweder nur größere Firmen oder halt, sag ich jetzt mal, sowas im medizinischen Bereich wirklich die Leute gehabt, um halt, sag ich jetzt mal, sowas wie Schulungen oder was, irgendwas anderes in der Richtung aufzunehmen.
Die Arbeit, die man da reinsteckt, das könnte einem sowieso keiner bezahlen. Das ist halt eine Sache, die macht man dann für sich selber, dass man wieder die Freude an dem Sammlerstück haben kann. Und das ist auch einfach schön zu sehen, dass nach so vielen Jahren, wenn das Gerät lange Schmutz gesammelt hat oder Teile verloren gegangen sind, das dann wieder in diesen Originalzustand zu bringen und wieder in seinem ganzen Glanz erstrahlen zu lassen.
Ihr größter Wunsch, dass Sie vielleicht einmal ein eigenes Museum haben werden. Aber wohnen können Sie dann vermutlich nicht mehr darin.
Irre und dann in der Konsequenz, oder? Auch vom Look her.
Absolut. Da kamen gerade viele, viele, viele Erinnerungen hoch. Also ich war nie so ein Technik-Nerd, aber die Geräte, und das habe ich ja auch alles mitgemacht. Und ich war auch immer Sammler. Ich habe mein Konfirmationsgeld habe ich damals ausgegeben für einen Super-8-Projektor, weil ich Schwamm-Schwamm-Melone-Fan war und es gab Folgen auf Super 8. Dann haben wir immer bei mir mit Leinwand und so haben wir dann Fernsehfolgen halt quasi da geguckt. Dann Videorekorder. Ich war einer der ersten Videorekorder-Besitzer. Das war mein bester Freund dann damals und Videothek und ich hatte, die ganzen Wände waren voll mit gesammelten Videokassetten. Also ich kenne das alles ganz genau und das Schöne ist, dass ich aber dann auch alles das, was ich damals ja so quasi aufgesogen habe und von dem ich noch nicht wusste, was dann mal daraus wird, dass ich das heute zu einem Großteil beruflich machen kann. Ne? Also jetzt waren die Trash-Filme, die wir da gerade gesehen haben, da habe ich jetzt ja seit 12 Jahren mit Peter Rütten Schläferz, da arbeiten wir genau diese Traumata auf. Also all diese Filme, die man früher dann auf Video geguckt hat oder im Kinderkino oder sonst wo und die eigentlich schlecht waren, aber man dachte, das liegt an einem selber, dass man die nicht verstanden hat oder so. Also ich habe immer gedacht, wenn ich da Geld für bezahle und wenn ich da, dann können die mich ja nicht verarschen. Dann muss der ja gut sein, dann bin ich vielleicht zu doof. Nee, die haben mich verarscht, die waren scheiße. Das kann ich heute aber alles aufarbeiten, das ist schön.
Ja, das Schöne ist, dass du ja damals schon viel Fernsehen geguckt hast, aber heute auch noch. Wir sind hier praktisch in deinem Fernsehzimmer. Also du hast zu Hause ein Fernsehzimmer, das sieht natürlich ein bisschen anders aus, aber so ein paar, also es gibt so alte, hier den Superman, Ikonen deiner Fernsehkindheit. Wir haben natürlich James Bond, du bist großer James Bond-Film. Hier so ein paar Donald Duck, die großen. Das Zitat hier kennst du natürlich, natürlich auch. Ne?
Dinner for One.
Dinner for One.
Ja, ich hab wirklich, also Spider-Man habe ich einen echten in 2 Meter stehen bei uns. Ja. Und es ist sehr süß, dass du auch Superman zu Spider-Man sagtest, nämlich als meine Frau kam und wir dann, wir kennen uns schon ewig, aber als wir dann endlich uns wiedergefunden hatten und zusammenziehen wollten und ich den 2 Meter Spider-Man da stehen hatte, kam sie als erstes und sagte, oh mein Gott, der Batman kommt aber nicht mit. Und das war eben auch so, dass ich dann wusste, okay, wenn wir dann trotzdem zusammen bleiben. Hier sieht man dich mit deiner Frau.
Deine Tochter, dürfen die in dein Fernsehzimmer? Oder ist das, ist das ein Man's Place?
Nein, das ist mein Büro auch. Ja. Das ist Büro mit einem riesen Fernseher, mit einem großen Massagesessel, einem wirklich so Top-Massagesessel, der aber jetzt so alt ist, dass er oft lauter als der Film ist. Und da sind dann auch, Sessel, auch natürlich für alle anderen. Da gucken wir auch dann die meisten Sachen. Weil das ist ja für mich mal Arbeitssichtung auf dem großen Schirm oder dann eben privat. Da wechsle ich dann immer von einem Sessel zum anderen. Und da ist alles voll mit Figuren. Da habe ich wirklich eben große Spider-Man, ich habe alle möglichen Figuren. Weil als Kind habe ich mir sowas gewünscht. Und da gab es das nicht. Oder ich hatte eben auch nicht das Geld und die Möglichkeiten. Heute habe ich sie, spiele nicht mehr damit, aber ich gucke sie mir halt an. Ich habe James Bond da stehen, ich habe einen großen Indiana Jones, ich habe so einen großen Bruce Willis, ich habe Bud Spencer, Terence Hill und so alles als Figuren um mich rum stehen in dem Zimmer. Und es werden immer mehr und der Platz reicht nicht aus. Und immer wenn ich heimlich woanders im Haus eine hinstelle, dann gibt es immer wieder, den höre ich immer irgendwann schreien, oh nein, was ist denn da schon?
Ja, aber du hast gesagt, das Tolle ist ja, dass du so eine Fernseh- und Filmleidenschaft hast und die auch zu deinem Beruf machen konntest. Also Kalkofes Mattscheibe ist ja auch Kult, wie vorhin Onkel Hotte, haben wir schon drüber gesprochen. Und das gibt es jetzt 30 Jahre insgesamt. Und das Tolle ist, dass du ja immer im Grunde ja Situationen persiflierst. Wahnsinn, weil wenn man Fernsehen macht, weiß man auch, wie viel Arbeit da drin steckt in all diesen vielen Szenen, die du schon gespielt hast. Ne?
Ja, das ist auch so der Punkt. Ich habe ja jetzt die letzten Jahre keine Mattscheibe mehr gemacht. Überlege immer, ob ich noch mal Lust hätte und denke immer, ja, aber ich weiß auch, wie viel Arbeit und Mühe das war. Das war mit die schönste, aber auch die wirklich zeit- und energieaufwendigste Geschichte, die ich gemacht habe, weil ich in allem war ich selber mit drin und beteiligt. Ja. Es gab keine Szene ohne mich. Ich habe die Texte geschrieben, ich habe das ausgesucht mit einem Team immer zusammen, aber ich war alles musste ich irgendwie machen. Und das macht unfassbar Spaß, aber frisst auch wahnsinnig viel Zeit und man muss die ganze Scheiße gucken. Das ist ja eben.
Aber du guckst heute nicht mehr ganz so viel wie früher.
Nein,
oder?
Ich bin sehr dankbar, dass ich vieles nicht mehr gucken muss. Mhm. Also ich schaue immer mal so sporadisch hier und da rein, weil ich ja auch noch meine Kolumne in TV-Spielfilm habe und mich immer um alles kümmere, noch was so ist. Und da aktuell natürlich immer wissen will, was passiert. Aber es reicht dann jetzt auch meistens, wenn du eine Folge oder so eine halbe guckst. Und früher musste ich es ja wirklich, je schlimmer, desto länger und je öfter musste ich es mir angucken. Und eben auch, wie ich vorhin ja schon mal sagte, viele von denen erkennt man gar nicht mehr. Also der Spaß so von früher ist halt weg. Das ist eine ganz neue Generation, die sich da entwickelt hat. Das Fernsehen, das hat sich alles verändert. Und wahrlich nicht alles zum Schlechteren, also vieles auch zum Besseren und vieles auch zum viel Schlechteren. So ist es halt immer überall.
Ja, Horst, wir erinnern.
Ja.
So, ich bin froh, dass wir jetzt aus dieser Situation rauskommen, weil wie ich sehe, ist es nicht vorteilhaft für mich, dieser Blick. Vielleicht könnt ihr die Kamera ein bisschen höher fahren, das sieht schon besser aus.
Ne? Aber
ja, so ein bisschen, genau, ein bisschen höher, sehr gut, vielen Dank.
Es macht keinen schlanken Fuß.
Nee, macht vor allem keinen schlanken Hals.
Und auch keinen.
Deshalb,
Bein.
Deshalb gibt es jetzt was zu essen bei uns. Das schmeckt mit so einer Clip.
Moin und hallo, die Adventszeit geht los und wir machen es uns heute richtig gemütlich und werden Waffeln backen. Und ich glaube, jeder kennt es, wenn dieser herrliche, vanilleartige Duft in der Luft liegt und es einfach so mollig und gemütlich wird. Und ich habe ein Grundrezept mitgebracht und das werden wir dann noch in verschiedenen Geschmacksrichtungen variieren. Und damit geht es jetzt auch los mit dem Teig. Wir starten mit 3 Eiern. Die gehen in unsere Schüssel. Geschmolzene und etwas abgekühlte Butter, wenn sie zu heiß ist, würden die Eier stocken. Das wollen wir natürlich nicht. 80 Gramm Zucker, da ist auch eine Prise Salz mit drin. Bisschen Vanille kommt noch mit rein. Das habe ich hier schon ausgekratzt. Man kann natürlich auch Vanillearoma nehmen. Ich habe jetzt hier frische. So, das reicht schon. Und jetzt geben wir Mehl, welches ich schon mit Backpulver vermischt habe, und Milch abwechselnd zu der flüssigen Masse. Ich habe den Teig jetzt auf 3 Schüsseln aufgeteilt und diese werden jetzt einzeln noch verfeinert. Und die erste Sorte ist Schokolade. Ich habe jetzt hier ein bisschen Backkakao. Rühre das noch mit einem kleinen Schluck Milch an, dass es klumpenfrei wird. So, es wird jetzt so eine schöne Schokoladenpaste. Und wir brauchen natürlich auch noch für den absoluten Schokoladenkick ein paar Schokostückchen. Ich habe jetzt hier Zartbitterschokolade und ein bisschen Vollmilchschokolade. Variante 1 wird die. Für die zweite Variante schnappen wir uns einen Apfel. Der wird grob gerieben, einfach mit Schale. Ich glaube, Orangenabrieb und Zitronenabrieb ist jedem geläufig, aber man kann tatsächlich auch die Schale der Mandarine super schön gerade jetzt zu der Saison zum Backen verwenden. Oh, schön fruchtig. Und für die letzte Variante habe ich jetzt hier gemahlene und geröstete Haselnüsse. Die kommen jetzt hier auch rein. Und eine schöne Prise Zimt. Und jetzt können wir ausbacken. So sieht es aus, unser Waffeltrio. Und ich habe auch noch einen kleinen Serviervorschlag. Zu den Schokowaffeln würde ich ein paar heiße Kirschen und Sahne servieren. Auf die Apfelwaffeln würde ich tatsächlich nur ein bisschen Puderzucker machen. Und hier noch geröstete, gehackte Haselnüsse und ein bisschen Ahornsirup. Mmh. Weil das aber noch nicht reicht, habe ich jetzt noch eine allerletzte Variante für euch. Wir machen jetzt was Herzhaftes. Und das geht so. Hier ist jetzt ein bisschen Harissa mit drin, also ein bisschen Paprikapulver. Und kein Zucker. Und dazu haben wir jetzt hier noch ein bisschen Speck, ein bisschen klein gewürfelt. Das geht da rein. Und jetzt habe ich hier noch einen ganz alten Gouda. Den reibe ich jetzt auch einfach noch ein bisschen grob. Ein bisschen Petersilie hacke ich noch. Das kommt da noch zu. Und das Ganze wird jetzt ausgebacken. So sehen sie aus, meine herzhaften Waffeln. Dazu würde ich jetzt einfach irgendwie einen Kräuterquark, Sour Cream mäßig und ein bisschen Salat servieren. Und ich glaube, wir haben auf jeden Fall genug Waffelrezepte, bis das Jahr zu Ende ist. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Adventszeit und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Haha.
Haha, wir hätten auch Lust auf die Waffeln, aber stattdessen Mon Cherie. Weil wir gehört haben, lieber Oliver, dass du Mon Cherie-Fan bist. Schnuckelst du beim Fernsehen?
Ich versuche immer, die Hände von Süßigkeiten mehr oder weniger wegzuhalten. Aber ich gebe zu, dass ich Mon Cherie mag. Und weil das sonst nur wenige Menschen mögen, vor allem auch gerade Männer und so ja auch eher seltener, werde ich damit immer aufgezogen. Aber ich stehe dazu. Ich liebe Mon Cherie, wirklich. Und ich habe letztens auch einen Chef der Firma kennengelernt und habe
jetzt
das
keine erzählt. Werbung.
Nein, sei nicht. Und habe eine riesen Kiste gekriegt. Das heißt, ich habe jetzt gerade für dieses Jahr habe ich genug. Ich habe eine ganze Kiste Mon Cherie. Und kann das nur sagen, es ist wirklich lecker. Aber die Piemont-Kirschen kommen nicht aus Piemont. Das kann ich auch verraten.
Sondern?
Von überall her.
Ach, die sammeln die so ein, die Kirschen? Ja,
das sind so viele Kirschen, aber die sind lecker. Mhm. Aber diese klassische Piemont-Kirsche gibt es gar nicht, die ist erfunden.
Du machst einen, möchte ich noch kurz vor Schluss ansprechen, weil der so super ist und so erfolgreich, einen Podcast mit Oliver Welke, den wir vorhin ja schon gesehen haben. Wir wissen ja jetzt, wie lange ihr schon miteinander arbeitet. Und der ist, wie gesagt, in der ARD-Audiothek einmal die Woche. Und der heißt
Kalk und Welk, die Kalk fabelhaften Welk, Boomer Boys. Ja.
Die fabelhaften Boomer Boys. Und da gucken wir uns mal an. Das war unter anderem jetzt in dieser Sendung mit den Gags. Wie heißt die noch in der ARD? Guck mal, wir gucken mal rein, da sagst du mir's. Das war in Gags.
Das war in einer anderen Sendung, wo wir als Gast quasi dieses Teil aufgenommen haben. Aber das, was man da sieht, so nehmen wir wirklich auf.
Jeden Montag?
Das stimmt. Jeden Montag schalten wir uns immer zusammen. Olli aus Bonn und ich aus Berlin. Und haben da so ein kleines Gerät und dann schalten wir uns rein, haben ein Mikro da. Und das ist das Schöne. Ich meine, wir kennen uns so lange. Und dadurch, dass wir jetzt aber wirklich weit voneinander entfernt wohnen, haben wir uns irgendwann kaum noch gesehen. Weil Olli durch die Heute-Show ja auch wirklich die ganze Woche immer zu tun hat. Und ich durch alle möglichen Sachen immer ganz unregelmäßig. Und da kamen wir irgendwann auf die Idee, ey, lass uns doch mal wieder einmal die Woche telefonieren. Und dann nehmen wir das gleich auf. Und
das Schöne ist, dass die modernen Medien eben auch was für sich haben. Und wir haben vorhin, falls Sie es gesehen haben, zu Beginn der Sendung ein Foto gemacht und ich finde und steht Duckface.
Sehr gut.
Ja. Dankeschön.
Ich werde nur noch so gucken.
Und jetzt auch noch mit diesem leckeren Geschmack im Mund. Also morgen, vielen Dank fürs Zugucken. Danke, dass du hier bist, Oliver, hier warst. Und morgen kommt Alice Sarah Ott, Pianistin. Freuen wir uns auch sehr drauf. Hat ganz andere Themen zu erzählen. Sehr spannend. Geht's weiter jetzt mit dem Landesprogramm.